ihr Lieben, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sabrina Kollmorgen und ihr seid heute dabei bei Ausgegrenzt. Und es ist die zweite Sendung auf diesem Portal und ich freue mich sehr auf die Gäste heute und auf die Anrufer. Und ich möchte noch mal ganz kurz erzählen, was das hier für ein Portal ist und für eine Sendung. Wir sind gemeinsam hier, um wieder zueinander zu finden, indem wir Brücken bauen, indem wir uns wieder ein bisschen näher bringen. Es gibt das Portal im Stich gelassen. Hier haben geimpfte Menschen die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen, die zu Schaden gekommen sind nach der sogenannten Impfung. Und in diesem Portal, also aus diesem Portal heraus, ist entstanden, es gibt auch Menschen, die sich dieser Impfung nicht unterzogen haben, sich dem Druck nicht ausgesetzt haben und ausgegrenzt wurden und werden. Aus diesem Anlass hat sich dieses Portal hier gegründet. Ausgegrenzt.eu ist die Seite dazu. Ab jeden Dienstag ab 20 Uhr findet diese Sendung jetzt statt und wir freuen uns sehr über eure Anrufe und auf eure Geschichten, die ihr mit uns teilen möchtet. Und ihr habt die Möglichkeit natürlich zusätzlich uns eure Geschichten auch zu schreiben und auf unserer Seite zu hinterlassen. Genau, ich habe heute spannende Gäste und ich freue mich sehr auf Björn Lars Oberndorf. Das ist der Polizist, der den Verein gegründet hat, Polizisten für Aufklärung. Und ich denke, dass Lars Björn auch wirklich sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen hat, aus eigener Erfahrung heraus, denn auch er hat Ausgrenzung erlebt, privat und beruflichen. Und ja, heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Björn Lars. Ja, erzähl uns kurz, stell dich noch mal vor für die Leute, die sich gerade zugeschaltet haben, die dich nicht kennen, dass du dich noch mal kurz vorstellst. Und dann bin ich ganz gespannt, also in welchem Rahmen hast du die Ausgrenzung in den letzten 3 Jahren oder vielleicht sogar schon davor aufgrund deiner Einstellung oder deiner Arbeitsweise erlebt?
Ja, erstmal hallo Sabrina und einen schönen Abend für alle, die zuhören. Kurze Vorstellung: Björn Lars Oberndorf, ehemaliger Polizeibeamter und Kriminologe und Polizeiwissenschaftler und Gründungsmitglied von Polizisten für Aufklärung. Vollkommen richtig. Sowohl unsere Vereinsmitglieder als auch ich persönlich haben gerade die letzten 3 Jahre mannigfaltige Ausgrenzung erlebt. Ob das jetzt am Impfstatus lag, ob das an der politischen Meinung lag, ob das an der Kritik an den Maßnahmen lag oder an vielen, vielen anderen Punkten. Und da können wir gerne gleich auch noch mal uns einzelne Punkte anschauen. Es sind ja mittlerweile fast auch gegen alle Vereinsmitglieder, die aktiv sind, gerade im Vorstand, Disziplinarverfahren anhängig aufgrund ihrer politischen Meinung und damit auch Ausgrenzung. Da können wir gleich gerne noch einzelne Geschichten erzählen. Ich selber habe auch die letzten 3 Jahre viel Ausgrenzung erlebt, bis hin zum Berufsverbot, bis hin, dass mein Lehrauftrag, den ich hatte, als Freiberufler gekündigt wurde, bis hin, dass ich auch heute in manchen Bereichen aufgrund meines Impfstatus nach wie vor nicht arbeiten kann und darf, nicht aus staatlicher Sicht, sondern aus einer privatwirtschaftlichen Sicht, weil die Impfung inklusive Boosterimpfung nach wie vor verlangt wird, auch wenn es keine Impfpflicht gibt. Also es hat mannigfaltige berufliche, aber auch logischerweise berufliche Auswirkungen, ob für die noch aktiven Polizeibeamten oder auch die ehemaligen Polizeibeamten, ob anhängig aufgrund der politischen Meinung, der Kritik an der Verhältnismäßigkeit oder aufgrund des Impfstatus oder einer, nennen wir es mal, Gemengelage aufgrund der verschiedensten Faktoren zusammen.
Das ist wirklich also für mich auch immer ganz schwer vorstellbar, dass gerade aus deiner Berufsgruppe, ihr als Polizisten, ihr habt eine Vorbildfunktion, ihr seid für die Menschen da, ihr habt einen Eid geleistet, also mit eurer Berufswahl dann auch abgeschlossen. Also wie geht das, dass hier zum Beispiel in einem Beruf wie in deinem, also die Polizisten, die sich ja für die freiheitlichen demokratische, für die freiheitliche demokratische Grundordnung und die Grundrechte einsetzen, und zwar aller Menschen und Bürger, dass hier zwei Lager entstehen. Also die einen, die natürlich genau das sehen, was du siehst, und die anderen, die komplett vom Weg abkommen. Also hast du eine Idee dazu, wie das passieren kann? Also aus welcher Motivation heraus halten haltet ihr hier nicht zusammen und geht einen Weg, weil ihr habt doch alle die gleiche Ausbildung, ihr habt alle die gleichen Werte. Und für mich ist es schwer vorstellbar, dass die eine Gruppe hier vom Weg abkommt und die andere auf dem richtigen Weg, sage ich mal, bleibt.
Na, ich denke, das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass die letzten 3 Jahre massiv, aber auch schon davor, aber gerade die letzten 3 Jahre massiv mit dem Faktor Angst gearbeitet wurde. Angst um die eigene Gesundheit, Angst um die eigene Sterblichkeit, gerade vielleicht bei Menschen, die es nicht hinterfragt haben, die gegebenenfalls das nicht selber für sich recherchiert haben. Dann hat es damit zu tun, dass es bei der Polizei einen sehr großen Chorgeist gibt. Oder man kann es auch Cop Culture nennen, wie das Herr Raphael Beer sagt als Polizeiwissenschaftler. Die Polizei ist sehr hierarchisch aufgestellt, gerade auch natürlich in den geschlossenen Einsatzhundertschaften. Und das macht es genau wie bei der Feuerwehr oder auch bei der Bundeswehr, vielleicht auch im Bereich der Pflege, umso oder im Bereich generell Medizin, umso schwieriger teilweise Dingen zu widersprechen. Weil dann gleich natürlich auch neben den beruflichen Konsequenzen, die es gibt, bis hin zur Verbotführung der Dienstgeschäfte, natürlich auch disziplinarrechtlich, beamtenrechtlich, je nach Status gegen die Leute vorgegangen wird. Und es war ja von Anfang an so, seit März 2020, dass es keine offene Debattenkultur gab. Es gab ja überhaupt keinen Diskurs. Das heißt, jeder, der am Anfang versucht hat, ob bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, in deinem Tätigkeitsbereich darauf hinzuweisen und nachzufragen, aber ich habe das anders verstanden, ich habe da was anderes recherchiert oder denk doch mal an Erfahrungen, die wir schon vor 2020 gesammelt haben. Lass uns doch mal drüber diskutieren. Das haben ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen mitbekommen. Man wurde ja direkt in eine Ecke gestellt, man wurde direkt geframed. Die Zivilgesellschaft, wo ich auch die Gewerkschaften der Polizei zuzähle, haben ja auch die Kollegen, die kritisch waren, nicht unterstützt und die streng genommen genau das gemacht haben, was sie nach ihrem Eid eigentlich machen müssen, nämlich auch letztendlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten und auch die Verhältnismäßigkeit in Frage zu stellen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Chorgeist, Cop-Culture, Angst, aber auch von vornherein das Schließen von Debattenräumen und das Ausgrenzen ist ja das Thema von Menschen, die eine andere Meinung haben. Ich nenne nur ein Beispiel. Natürlich gab es bei der Polizei im Gegensatz zur Duldungspflicht bei der Bundeswehr keine Impfpflicht oder der quasi Nachweispflicht im Bereich der Pflege oder bei der Feuerwehr. Aber natürlich gab es eine massive Ungleichbehandlung. Also alle Kollegen zum Beispiel, die nicht geimpft waren, mussten sich testen. Und aufgrund allein dieses Vorganges wusste natürlich jeder nachher auf der Dienstgruppe, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Das hat natürlich das ganze Betriebsklima, das hat das Arbeitsklima vergiftet. Das hat die Leute teilweise zu freiwillig gemacht, weil das Ganze ja flankiert war durch eine große Medienberichterstattung, dass das unsolidarisch ist, dass das asozial ist, dass man aufgrund dessen wieder in den Lockdown muss. Das sind ja Sachen, die alle bekannt sind, auch wenn die Menschen sie anscheinend vergessen wollen. Und dieser massive Druck, der aufgebaut wurde, auch wenn es nicht die Impfpflicht gab, hat halt dazu geführt, dass gerade bei der Polizei über 90% nach den letzten Zahlen anscheinend geimpft sind, zumindest wenn wir den Zahlen soweit vertrauen können. Also mehr als in der Gesamtgesellschaft, weil man natürlich auch sehr eng zusammenarbeitet. Und jede Berufsgruppe zieht hier auch bestimmte Persönlichkeitscharaktere an, was jetzt gar nicht despektierlich oder wertend gemeint ist. Aber jemand, der zur Polizei geht und sich auch einer bestimmten Hierarchie unterordnet, kommt gegebenenfalls mit dienstlichen Anweisungen und Anordnungen noch mal besser klar als jemand, der andere Berufsgruppen gewählt hat. Und insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da den Grund zu finden. Das Ganze ist ja nicht monokausal, sondern es fließen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, die dazu geführt haben, wie dann mit den Kollegen, auch bei der Bundeswehr, oder den Kameraden bei der Bundeswehr, die letzten 3 Jahre und immer noch umgegangen wurde und wird.
Ja, also hast du eine Idee, wie viel Prozent aus deiner Berufsgruppe oder aus deinem Team da mitgemacht haben und also die sich ich weiß jetzt nicht genau, also aus Überzeugung heraus oder eben auch um, ich sag mal, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, um einfach Stress aus dem Weg zu gehen, Ausgrenzung aus dem Weg zu gehen, widerwillig vielleicht sogar. Ja, hast du da eine Idee, wie viel Prozent sich dem unterworfen haben?
Also ich kann natürlich nur aus der Perspektive des ersten Vorsitzenden schauen. bei den Gesprächen, die wir hatten, auch mit anderen Blaulichtberufsgruppen, also Feuerwehr, Bundeswehr und so weiter, Rettungsdienst. Aber gerade bei der Polizei ist es so, dass ich nicht das Gefühl hatte, auch von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass die meisten wirklich davon überzeugt waren von den Maßnahmen und auch nicht überzeugt waren von der Gefährlichkeit des Virus SARS-CoV-2 und auch nicht davon überzeugt waren, dass die Impfung schützt, unabhängig wie die Datenlage zum jeweiligen Zeitpunkt war, sondern dass die meisten es aufgrund von Gruppendruck gemacht haben oder halt, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Wir haben auch Aussagen von Kollegen und Kolleginnen, dass sie in Urlaub fahren wollten oder dass sie halt nicht immer noch sich testen lassen wollten und dann vor der Wache stehen müssen, auch im Winter. Das Ganze zählte nicht zur Rüstzeit. Das heißt, man musste eher letztendlich auf der Wache sein. Man musste sich dann testen lassen. Man musste eine Viertelstunde auf das Testergebnis warten. Alle Kollegen kommen an einem vorbei, sehen, wie mit einem umgegangen wird. Teilweise auch in anderen Bereichen, das habe ich jetzt auch erlebt, war die Kantine unter 2G. Das heißt, man kam als getestet noch nicht mal mehr in die Kantine rein, jetzt im anderen Bereich der öffentlichen Verwaltung. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man da ausgegrenzt wird, sondern es kriegt ja jeder mit. Wenn Kollegen dich fragen, kommst du mit zum Mittagessen und du hast vielleicht das Thema Corona noch gar nicht so angesprochen, weil du Sorgen hattest vor Ausgrenzung, weil du ja mitbekommen hast, wie mit Kollegen umgegangen wurde oder auch Angestellten im öffentlichen Dienst, die sich dagegen kritisch geäußert haben. Und dann stehst du vor der Kantine und musst dann sagen, ja, ich kann da nicht mit rein, ich unterliege nicht 2G, ich bin weder geimpft noch genesen, da muss man ja vorstellen, was dann gerade in kleinen Diensteinheiten oder auch logischerweise in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung dann auch hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Und das ist also so ein Druck, so ein massiver Druck, der aufgebaut wurde, den viele gegebenenfalls gar nicht mitbekommen haben, die mitgemacht haben, in Anführungsstrichen, die sich haben impfen lassen, die sich haben boostern lassen. Und aber das Gefühl, was ich hatte, war, dass die meisten, und da würde ich fast sagen, 70, 80%, vielleicht sogar mehr, haben das nicht gemacht, weil sie wirklich Sorgen um die eigene Gesundheit hatten, auch wenn diese Angst vielleicht unterschwellig mitgeschwommen ist die letzten 3 Jahre, sondern man hat es eher gemacht, um nicht ausgegrenzt zu werden oder letztendlich um Teil der Gesellschaft bleiben zu können.
Haben sich denn Kollegen beispielsweise an dich gewendet, so im Nachhinein, nachdem sie widerwillig sich dieser Maßnahme unterzogen haben, sich haben impfen lassen, vielleicht sogar zu Schaden gekommen sind oder Familienangehörige, die zu Schaden gekommen sind? Haben sich denn Kollegen an dich gewendet? Haben sie das Gespräch gesucht? Haben sie dir mitgeteilt, wie es ihnen geht damit, dass sie vielleicht auch eine Fehlentscheidung getroffen haben, dass sie es bereuen? Oder dass sie darunter leiden? Gab es da Gespräche?
Also vereinzelt schon. Vereinzelt haben sich auch Kollegen, ob jetzt Vereinsmitglieder oder nicht, an uns gewandt und haben mir zum Beispiel gesagt, die nächste Impfung hole ich mir nicht mehr ab, weil ganz, ganz viele, mit denen wir gesprochen hatten, ging es nach der Impfung schlecht. Ob das jetzt wirklich kausal mit der Impfung zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Mediziner, aber es war schon auffällig. Und das hat aber auch viel mit Glaubenssätzen zu tun, weil man natürlich dann selber sein Verhalten reflektieren müsste und zu überlegen, was hat man sich vielleicht mit der Impfung angetan, wenn es überhaupt eine Impfung ist. Das muss auf ganz anderer Stelle oder anderer Ebene geklärt werden. Also ja, diese Rückmeldung gab es. Es gab auch die Fragen, ob wir Kontakte herstellen können zu Anwälten, aber auch zu Ärzten, weil das Problem ist ja auch, dass viele Kollegen mit den Polizeiärzten oder auch mit anderen Ärzten nicht offen über ihre Sorgen und Befürchtungen reden konnten, weil man dann ja auch gleich wieder in eine bestimmte Ecke gestellt wurde und geframed wurde. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn die Gesellschaft von Anfang an Debattenräume geöffnet hätte und wenn man von Anfang an auch andere Meinungen zugelassen hätte, aber auch Sorgen und Ängste zugelassen hätte, denn wahrscheinlich hatten alle Seiten Ängste, alle Seiten hatten Sorgen. Aber wenn man da versucht hätte, einen Konsens zu finden, wären wir als Gesellschaft jetzt momentan nicht so massiv gespalten, wie wir es sind. Also ja, diese Rückmeldung und Fragen gab es.
Also, lieber Björn Lars, du bist ja erfreulicherweise den ganzen Abend hier bei uns und ich möchte unsere Zuhörer gern auffordern, anzurufen, wenn ihr Fragen an Björn Lars habt. Gern wählt euch ein. Über ausgegrenzt.eu werdet ihr zu uns geleitet. Ihr könnt anrufen, ihr seid direkt live mit in der Sendung und genau, darauf freue ich mich natürlich. Ja, das ist, hast du denn auch, lieber Björn Lars, hast du denn auch innerhalb der Familie, Nachbarn oder in anderen Situationen die Ausgrenzung erlebt, die dich nachhaltig beschäftigt, also die ja mit uns allen was macht tatsächlich? Also bei mir persönlich war es ja wirklich jeder Bereich in der eigenen Familie und im Beruf ja sowieso? Oder hattest du gute, große und hilfreiche Unterstützung aus der Familie?
Also was die Familie, die engere Familie angeht und meine Lebensgefährtin angeht oder auch noch ein, zwei alte Freunde, die ich von früher noch habe, hatte ich Gott sei Dank Glück, dass da sehr viele bei waren, die selber auch kritisch sind und kritisch waren und auch aktiv meine Arbeit oder unsere Arbeit unterstützt haben. Da hatte ich also Glück. Was aber nicht heißt im weiteren Bekannten- und Freundeskreis oder auch im beruflichen Kontext. Ich arbeite ja seit vielen Jahren freiberuflich im Bereich der politischen Erwachsenenbildung für die Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltung. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Ausgrenzung, nicht nur aufgrund des Impfstatus. Das war weniger das Problem in diesem Kontext, sondern das Problem war eher, dass aufgrund meines Engagements und meiner Tätigkeit als Gründungsmitglied von Polizisten für Aufklärung mir bestimmte Auftraggeber der öffentlichen Hand die Verträge gekündigt haben, weil sie gesagt haben, das ist auch offen kommuniziert worden, dass meine Arbeit, aber gerade die Arbeit auch des Vereines, den ich als ersten Vorsitzender vertrete, dem Ansehen der Polizei und der Verwaltung schadet. Und aufgrund dessen bin ich dann vor die Tür gestellt worden. Ich bin ja kein Beamter mehr. Und das ist natürlich bei jemandem, der freiberuflich im Bereich der Erwachsenenbildung arbeitet, noch einfacher. Da gibt es dann auch keinen Betriebsrat oder keinen Personalrat. Da gibt es auch nicht die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das heißt, ich habe, und ich will nicht mich beschweren, ich habe mich freiwillig für diesen Weg entschieden. Und das ist auch der einzig richtige Weg, den man gehen kann seit März 2020, meiner Meinung. Aber bei mir ist eigentlich alles, was ich aufgebaut hatte, auch mein Lehrauftrag oder meine Aufträge im Bereich der öffentlichen Verwaltung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber auch natürlich in vielen Bereichen die Reputation, bis hin, ich bin vor März 2020 beruflich sehr, sehr viel gereist, was nach wie vor immer noch nicht geht, weil ich nicht geimpft bin und weil das die Firmen, für die ich gearbeitet habe, immer noch im Bereich der politischen Erwachsenenbildung vorschreiben. Also bei mir ist meine wirtschaftliche Existenz seit März 2020 streng genommen komplett vernichtet worden, um es ganz deutlich zu sagen, was natürlich sehr, sehr viel auch mit wirtschaftlicher Ausgrenzung zu tun hat, weil letztendlich Geld verdienen müssen wir alle. Und wenn ich mir dann anhören müsse, ja, anhören muss, ihr habt doch Meinungsfreiheit, ihr könnt ja sagen, was ihr denkt, aber wir können die Freiheit nach der Meinungsäußerung nicht garantieren, dann ist das eben genau nicht die Meinungsfreiheit, die Artikel 5 Grundgesetz gewährleistet, sondern es darf eben keine Konsequenzen geben. Es gibt natürlich Regeln für Beamte, außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht und das Mäßigungsgebot, aber da werden teilweise bei den Kollegen noch im aktiven Dienst, in den Kolleginnen, werden Sachen konstruiert, die man nur als Kafkaesk beschreiben kann. Wenn man das im anderen politischen Setting sagen würde und es wäre politisch gewollt, dann wird den Leuten nichts passieren, den Beamten. Und kann ich nachher gerne noch Beispiele zu nennen, wenn es da Fragen zu gibt. Aber wenn es einem Narrativ nicht entspricht und man sich dann äußert, dann schlägt der Staat, in Anführungsstrichen die Staatsmacht, der Staat sind wir alle, mit aller Härte zu. Und das haben wir die letzten 3 Jahre erlebt, dass es massive Doppelstandards gibt, gerade auch jetzt bei den Disziplinarverfahren und so weiter und so fort. Also ja, in der eigenen Familie viel Glück gehabt, aber im weiteren Kontext, privat, aber auch beruflich, sah das schon ein bisschen anders aus.
Ja, also mich hat hier gerade eine Nachricht erreicht von Heike. Da geht es nämlich auch um einen Polizisten. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Vielleicht kannst du da direkt auch gleich was zu sagen, deinen Eindruck. Und zwar ist Heike Mutter eines 12-jährigen Sohnes. Und im August 21 hat sie einen Behandlungsvertrag für ein Kurheim in Bayern zur 4-wöchigen Mutter-Kind-Kur eingereicht. Ich habe ein ärztliches, echtes Maskenattest. Ich denke, sie hat es extra so geschrieben, weil die Menschen mit einem Maskenattest ja permanent der Anschuldigung ausgesetzt gewesen sind, dass dieses Maskenattest nicht echt ist, gerade auch durch die Polizei. Also das kenne ich selbst auch. Es wird immer angezweifelt. Es ist ein ärztliches Attest und das wird tatsächlich von anderen Menschen, die mit medizinischen Berufen und Ausbildung überhaupt nichts zu tun haben, angezweifelt. Das ist schon völlig abstrus. Und sie schreibt weiter, in der Kurklinik wollten sie es schon bei der Anreise nicht akzeptieren. Weder die leitende Ärztin noch die Klinikleitung. Also rief ich die Polizei. Da wir weder abreisen konnten, noch 4 Wochen Maske im Hochsommer tragen konnten. Der eintreffende Polizist war im Corona-Maskenwahn und wollte mich auch zum täglichen vierwöchigen Tragen der Maske zwingen oder zur Abreise anhalten. Also musste ich weitere Notrufe absetzen, da der Polizist rechtswidrig und unmenschlich handelte und andere Polizisten eingetroffen sind. Das Ende vom Lied war unser Rauswurf, oh weia, in die Obdachlosigkeit und Anzeigen wegen Beleidigung und Missbrauch von Notruf gegen mich. Und später eine Vorladung zum Gericht. Alle Anzeigen gegen den Polizisten, seine Kollegen, die Kurleiterin wurden eingestellt unter fadenscheinigsten Gründen. Auch nach weiteren Beschwerden, letztlich durch die Generalstaatsanwaltschaft der Justiz und der Exekutive und einigen Verantwortlichen in der Pflege und im Gesundheitsbereich, stimmten schon vorher einiges miteinander ab. Aber durch Corona ist es nun ganz deutlich geworden, was hier für Menschen rumlaufen bzw. noch Macht haben und diese missbrauchen. Aber ich habe weiter ausgeteilt und bleibe optimistisch, dass entweder das Karma zu diesen Leuten kommt oder sich die Wahrheit und das Recht am Ende doch durchsetzen werden. Genau, also da kannst du hier zu diesem Ablauf, das ist natürlich, also eine Mutter hat eine Kur verschrieben oder angeordnet bekommen von einem Facharzt mit dem 12-jährigen Sohn und sie möchte sich in die Behandlung begeben mit dem Kind und freut sich höchstwahrscheinlich auch auf diese Zeit, die ja auch wirklich immer sehr intensiv ist, mit dem eigenen Kind die Zeit zu verbringen, Anwendungen zu haben, mit dem Kind Ausflüge zu machen und wirklich in eine gute Zeit zu kommen. Ich selbst hatte auch schon eine Mutter-Kind-Kur, habe die sehr genossen mit meinen Kindern. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da in einen derartigen Zwang komme, wahrscheinlich war das auch der Grund, warum sie diese Kur verschrieben bekommen hat, wenn sie auch einen Attest hat. Und dann wird genau das Gegenteil von dem umgesetzt, was mir eigentlich gut tut, mir und meinem Kind. Das ist schon erschreckend. Und dass sie sich nicht anders zu helfen wusste, als die Polizei zu rufen. Kannst du dazu irgendwas sagen zu dieser Geschichte?
Ich kann natürlich das nur so weit beurteilen, wie der Sachverhalt jetzt dargelegt wurde. Wir dürfen nicht vergessen, die Polizei ist ja letztendlich verantwortlich für die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung. Und wir haben in den letzten Jahren ja häufig darüber diskutiert, dass gerade bei den Maskenattesten, es ist ja auch richterlich entschieden worden, muss zum Beispiel keine Diagnose drinstehen. Das heißt, wenn ich einen Maskenattest habe und ich bin von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, ist es erstmal rechtskonform. Haben wir aber erlebt die letzten Jahre, wie er oft mit Menschen, die Maskenbefreiung hatte, umgegangen wurden, ob in diesem Kontext oder im Kontext auch auf Versammlungen und Demonstrationen. Das heißt, wie du es ja richtig gesagt hast, man wurde gleich über einen oder unter einen Generalverdacht gestellt, dass es sich um ein sogenanntes Gefälligkeitsattest handelt. Jetzt weiß ich nicht genau, wann das war. Ich weiß nicht, wie genau zu dem Zeitpunkt in dem jeweiligen Bundesland die Corona oder sogenannte Corona-Schutzverordnung war. Aber letztendlich ist es erstmal so, wenn ich ein Attest habe, ein ärztliches Attest, was mich von der vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, muss das erstmal akzeptiert werden. Alles Weitere läuft sonst übers Hausrecht, was aber rechtlich eine sehr, sehr, sehr fragile Konstruktion ist, weil wir dürfen ja nicht vergessen, gerade bei allen staatlichen Maßnahmen müssen wir immer den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Also wirklich gucken, jetzt mal vereinfacht aus, ist es geeignet, erforderlich und so weiter und so fort. Und das war bei vielen Bereichen nicht gegeben, ob auf Versammlung oder anscheinend auch in diesem Kontext. Und gerade da wir ja schon spätestens ein halbes Jahr nach März 2020 sehr genau auch belegen konnten, welchen Mehrwert es durch das Tragen von Masken gab oder eben nicht gab oder sogar wie die Menschen durch die Maske und das CO2 unter der Maske geschädigt wurden. Das erstmal allgemein zu dem Sachverhalt. Dass natürlich der Polizeibeamte dann vor Ort nicht unterstützt hat, müsste man sich den Sachverhalt ganz genau anschauen. Was hat sie ihm genau erzählt? Worum hat sie ihm gebeten? Wenn der Polizeibeamte das Gefühl gehabt hätte, hier würde eine Straftat im Raume stehen, von Seiten der Kureinrichtung gegebenenfalls, hätte er einschreiten müssen. Thema Legalitätsprinzip. Die Polizei, genau wie die Staatsanwaltschaft, ist verpflichtet, Straftaten letztendlich auch zu erforschen. Hätte ja sein können, dass da auch Straftaten von Seiten der Kureinrichtung im Raume standen. Aber auch das haben wir erlebt die letzten Jahre, dass auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung, die zum Beispiel eine Maskenbefreiung hatten, bei Banken, ohne den Namen zu nennen, sehr rabiat für die Tür gesetzt wurden, obwohl sie das Attest vorgezeigt haben und es definitiv kein Gefälligkeitsattest war, und dass da die Polizei rein auf den zivilrechtlichen Klageweg letztendlich verwiesen hat, weil sie anscheinend selber mit der Situation teilweise auch überfordert waren, oder sie haben auf die Corona-Schutzverordnung verwiesen oder später dann, als die Corona-Schutzverordnung ausliefen, auf das Hausrecht. Und da ist auch ein großes Problem, was noch aufkommt, was ja auch die ganzen letzten 3 Jahren die Antidiskriminierungsstellen immer verweigert haben. Sie haben mir immer gesagt, dass die Diskriminierung von Menschen, die keine Maske tragen können oder die nicht geimpft sind, nicht unter den Schutzbereich des AGG fällt. Das ist aus meiner Rechtsauffassung und der von vielen Kollegen auch kompletter Humbug und falsch. Denn zum Beispiel auch die Behinderung ist durchs AGG abgedeckt, aber auch die Weltanschauung und die politische Einstellung. Und all solche Faktoren müssten natürlich eine Rolle spielen. Wir haben aber auch erlebt, wenn man dann bestimmtes Verhalten zur Anzeige gebracht hat, was die Dame ja auch getan hat, dass diese Anzeigen fast alle durch die Bank nach 152.2 StPO eingestellt wurden, beziehungsweise kein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde, weil die zuständige Staatsanwaltschaft gesagt hat, die kein Anfangsverdacht vor. Das ist das, was ich vorhin meinte mit massiven Doppelstandards. Ohne ein neues Thema aufzumachen, nur um das klar zu machen für die Zuhörer, Professor Dr. Bhakdi wird angezeigt wegen Volksverhetzung. Es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, was unserer Meinung nach sehr, sehr, sehr konstruiert ist. Auf der anderen Seite wurden unsere Anzeigen wegen Volksverhetzung, ich behaupte, wir können Anzeigen schreiben als Polizeibeamte oder ehemalige Polizeibeamte, wurden fast alle durch die Bank, gab kein Ermittlungsverfahren, da die Staatsanwaltschaft gesagt hat, kein Anfangsverdacht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mir den Sachverhalt sehr gut vorstellen. Es tut mir für die Frau und ihr Kind sehr, sehr leid. Es ist, was das Attest angeht, mit der gegebenenfalls fehlenden Diagnose, ist es de facto nicht rechtskonform. Das ist mittlerweile auch richterlich entschieden, wie der genaue Sachverhalt sich jetzt letztendlich dargestellt hat und ob der Polizist noch hätte einschreiten müssen, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber so wie sich das anhört, war die Dame ja sehr verzweifelt und hat ja die Polizei gerufen, um Hilfe zu bekommen und die Person dann fast in einer hilflosen Situation zurückzulassen oder quasi auf die Straße auszusetzen, also dementsprechend da nicht gegen einzuschreiten. Das sind zumindest Dinge, die man straf- und oder zivilrechtlich prüfen müsste.
Ja, also zumal, das sehe ich genauso, zumal sich das ja hier auch um ein 12-jähriges Kind auch noch handelt. Also da fragt man sich tatsächlich, welcher Polizist macht denn oder setzt denn sowas tatsächlich durch, wenn ein Kind daneben steht. Also mir fehlt wirklich die Vorstellungskraft, dass sowas tatsächlich umgesetzt wird. Aus dem Erleben wissen wir ja, dass es genauso stattgefunden hat, und das ist also völlig dramatisch, auch dass Menschen in Alltagshandlungen kriminalisiert werden. Und ja, dass da wirklich mit aller Härte durchgegriffen wird, völlig egal, wie alt der Betreffende ist oder in welcher Verfassung. Ja, also es ging ja auch teilweise gegen sehr alte Menschen im Rollstuhl, am Rollator, mit Hörgeräten und so weiter. Da wurde gar keine Rücksicht drauf genommen. Das ist schon, also wie ich finde, also das also für mich hat das überhaupt gar keinen Spielraum. Aber die Menschlichkeit ist hier völlig auf der Strecke geblieben, und da müssen wir weiter zusammenarbeiten, zusammenhalten, um diese Aufarbeitung, also in diesem Thema, natürlich nicht vom Haken zu lassen und dafür zu sorgen, dass das nicht unter den Tisch gekehrt wird. Also ich persönlich erinnere mich an eine Situation, da ging es um eine Kundgebung zum Thema Trost und Trauer in der Krise. Das ist 21, im August 21 gewesen, nach dem Tod von dem Sascha auf der 1. August-Demo in Berlin. Und da hat ein Pfarrer gesprochen unter freiem Himmel auf dem Gendarmenmarkt, und in der Hochzeit waren vielleicht 20 Leute da, die dem gefolgt sind und mit Lieder gesungen und Gebete gesprochen haben. Unter anderem sind drei alte Damen, also 80 plus, mit Rollator gehbehindert, also wie man in dem Alter so drauf ist. Eine von ihnen hatte auch Hörgeräte, und die Polizisten, ganz junge Burschen in also Kampfuniform, nenne ich es ja immer, auf die Damen zubewegt, ohne Scheu und ohne Skrupel, und haben die tatsächlich alle aufgefordert, die Masken aufzusetzen, wo ja auch klar ist, dass wenn man Hörgeräte trägt, die Maske sowieso nicht getragen wird. Natürlich hatten die auch Atteste und Schwerbeschädigtenausweise. Das wurde alles eingezogen, Und ich war völlig fassungslos über die Vorgehensweisen und frage mich wirklich immer, was in den Köpfen genau von diesen Polizisten vorgeht, die das so auf Macht durchsetzen, ohne Rücksicht auf zum Beispiel diese drei Frauen auch. Eine von ihnen hat jämmerlich angefangen zu weinen, weil sie da auch wirklich panische Angst hatte und sagt, sie kann keine Maske tragen, es geht nicht mit den Hörgeräten. Also ne, sie hat auch ein eingeschränktes Sehfeld und so weiter. Und die haben wirklich, ich bin da auch jedes Mal immer wieder sehr betroffen, wenn ich solche Geschichten höre, dass es Menschen gibt, die einfach da rücksichtslos Dienst nach Vorschrift machen und diese Vorschrift nicht mal ansatzweise hinterfragen. Das ist sehr erschreckend.
Noch
Hast
eine,
du denn,
Sabrina, eine
ja?
ganz kurze Ergänzung, was wir auch nicht vergessen dürfen, weil das leider in der momentanen gesellschaftlichen Diskussion, soweit es sie gibt, viel zu kurz kommt. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Ich und auch viele im Verein sind immer noch davon überzeugt, dass die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der sogenannten Corona-Schutzverordnungen, die ja alle als Ermächtigungsnorm das Infektionsschutzgesetz hatten, letztendlich nicht rechtmäßig sind. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber erstmal als Fakt. Und wenn die Corona-Schutzverordnung, das Infektionsschutzgesetz aufgrund verschiedener Faktoren nicht rechtskonform und rechtmäßig ist, sind auch die aufgrund dessen durchgeführten polizeilichen Maßnahmen teilweise, aber auch die Maßnahmen des Ordnungsamtes oder die Ermächtigungsgrundlage nicht gegeben. Das heißt auch teilweise, wenn zum Beispiel die Versammlung aufgelöst wird, aufgrund war Abstände nicht eingehalten werden und diese grundsätzliche Ermächtigung ist nicht rechtsmäßig, ist auch die Schwierigkeit, wenn die Polizei nachher nach dem Polizeigesetz oder im Bereich der Strafverfolgung nach der StPO einschreitet, kann es sehr gut sein, dass diese Maßnahme auch nicht rechtmäßig und rechtskonform ist. Und das ist etwas, was ein Polizeibeamter selber auch im gewissen Rahmen selber prüfen können muss, Thema Verhältnismäßigkeit und Rechtskonformität. Das wird den Rahmen jetzt etwas sprengen. Wir haben ja auch Anrufer, aber nur, das dürfen wir auch nicht vergessen. Letztendlich auch viele der Maßnahmen, die durchgeführt wurden, waren von Anfang an nicht rechtskonform und hätten überhaupt nicht durchgesetzt werden dürfen, um es mal kurz auszudrücken.
Ja, da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe jetzt einen Anrufer in der Leitung, freue mich sehr auf Olaf Andersen. Er ist Mitarbeiter in einer Arztpraxis in Rheinland-Pfalz und er hat uns ja auch was ganz Wichtiges zu erzählen, möchte seine Geschichte mit uns teilen. Und ich habe ihn in der Leitung und heiße dich ganz herzlich willkommen, lieber Olaf. Bist du da? Kannst du uns hören?
Test 1, 2, 3. Versteht man
Ja,
mich?
sehr schön. Prima.
Sehr schön.
Einen
Okay.
schönen guten Abend, lieber Olaf. Du hast dich hier
Guten Abend.
eingewählt. Ich freue mich sehr. Ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du dich bei uns meldest, um uns deine Geschichte zu erzählen. Und ja, stell dich bitte einmal vor und dann sind wir hier alle ganz gespannt, was du uns erzählst.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Aufnahme in die Sendung. Ich freue mich sehr, dass ich Geschichten verbreiten darf, die so niemand hört. Wenn man nicht unbedingt Mitarbeiter einer Arztpraxis bin, so wie ich es bin. Ich bin, 42, ja, 42 Jahre alt. Ich habe eine eigene Tochter, die wird im August 8. Ich kriege also die ganzen Auswirkungen der Maßnahmen, die getroffen wurden, live mit und habe ja sehr viel damit zu tun, mich gegen Behörden, Schulleitungen und zu wehren. Alles gut, aber es gibt ein paar Dinge, die ihr vielleicht nicht wisst und darüber möchte ich gerne kurz erzählen. Das Bundesgesundheitsministerium hat mittlerweile in einer Unterabteilung eine Webseite aufgestellt, wo das Thema dürfte euch bekannt vorkommen. Zum Beispiel die fehlenden Antibiotika oder Hustensäfte für Kinder problematisiert werden. Das ist eine Datenbank, die ist so weit, dass ich die nicht mal ausdrucken kann. Im Moment sind es 477, aber der Stand ist schon jetzt heute veraltet. Medikamente, die teilweise gar nicht ersetzt werden können. Also mangelt es daran. Dann gibt es ganz noch andere Probleme. Zum Beispiel, es gab früher die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten naja, sie können nicht mehr gehen, sie sind nicht mehr lauffähig, weil zum Beispiel Querschnitt oder bettlägerig oder blub, 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 einfach mal mit einem sogenannten Taxischein, also einer Verordnung einer Krankenbeförderung von einem Ort zur Praxis und wieder zurückzufahren, alles gestrichen. Es sei denn, du bist entweder chemokrank oder dialysepflichtig oder hast eine sonst hochfrequent zu behandelnde Krankheit oder bist Asylbewerber. Das sind die vier Punkte, die entscheidend sind. Das weiß aber niemand, außer die Angehörigen, die es jetzt versuchen. Aber die kommen nicht weit, weil die kriegen dann gesagt, ja, das müssen sie halt selbst privat transportieren. Legen sie eine Matratze in den Kofferraum und es gibt noch ganz, ganz, ganz viele weitere Dinge. Das Gesundheitssystem geht vor den Abgrund.
Das
Eigentlich ist
stimmt,
es schon zu
lieber
spät.
Olaf. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Meine Frage ist jetzt noch mal ganz konkret. Also wie geht es dir? Welche Ausgrenzung hast du speziell erlebt im beruflichen, beziehungsweise auch im privaten, im Sportverein, als du einkaufen gewesen bist oder ein Lokal besuchen wolltest? Also was genau hat oder wer hat dich ausgegrenzt und was genau hat es mit dir gemacht?
Ich möchte euch vielleicht mal einen positiven Lichtblick bringen in der ganzen Negativdiskussion. Als damals die Maskenpflicht eingeführt wurde, habe ich mir die einmalig wider Willens aufgezogen, bin damit einkaufen gegangen und aus medizinischen Gründen hätte ich das nicht tun sollen dürfen. Bin dann beim Einkaufen in Ohnmacht zusammengebrochen und ich hatte das Glück, dass ein anderer Einkäufer so freundlich war, den Mindestabstand zu unterschreiten, mir die Maske vom Gesicht gerissen hat, mich geohrfeigt hat ohne Ende. Da war der KTW aber auch schon auf dem Weg. Und wäre ich nicht vorher aufgewacht, hätte ich das gezahlt, weil ich hätte es ja besser wissen müssen.
Ja,
Habe
und
es
lieber.
aber aufgrund getan.
Und was wünschst du dir für die Zukunft? Hast du noch eine schöne Botschaft für uns, für die Zuhörer, die dich jetzt hören und deine bewegende Geschichte auch gerade verfolgt haben?
Ja, natürlich, klar. Also wir müssen mal alle begreifen, dass wir erstens alle Menschen sind, dass diese Unterscheidung zwischen zum Beispiel geimpft, ungeimpft, rechts oder links, also wenn wir schon beim Kompass sind, dann bin ich dann gerne oben und nicht unten, wenn man das so will. Ja? Aber dass wir alle Menschen sind und in ein und gemeinsamem Boot sitzen, das gerade dabei ist, unterzugehen. Und wenn wir nicht alle gemeinsam etwas dafür tun, damit das nicht passiert, ja, dann haben wir alle verloren. Und dann brauchen wir auch keine Unterscheidungen mehr.
Ja, danke für deine abschließenden Worte. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Du kannst gern auch auf unserer Seite auch einen Text verfassen. Du kannst uns schreiben. Du kannst dich wieder einwählen. Du kannst auch deiner Umgebung, deinem Umfeld Bescheid sagen, wer gerne Kontakt zu uns aufnehmen möchte, jeden Dienstag ab 20 Uhr. Und dann wünsche ich dir erstmal für dich und für deine Familie alles, alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Mal und bleib stark und standhaft. Schön, wie du dich einsetzt. Vielen Dank für alles.
Euch alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank. Dir auch alles Gute. Tschüss.
Danke, ciao, ciao.
So, jetzt, das war Olaf. Jetzt lese ich das. Jens aus Dortmund sich eingewählt hat. Das ist auch ein ganz spannender Anrufer, denn er ist Feuerwehrmann und ich bin auf seine Geschichte gespannt, wahrscheinlich genauso sehr wie ihr. Lieber Jens, bist du in der Leitung?
Ja, hallo zusammen, hier ist
Hallo.
der Jens aus Dortmund. Hi.
Herzlich willkommen bei Ausgegrenzt. Wir freuen uns alle, dass du hier bist. Und ja, stell dich bitte vor und erzähl uns, was du erlebt hast.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin der Jens aus Dortmund, mittlerweile wieder 42 Jahre alt, bin seit 2014 im Berufsfeuerwehr Dienst gewesen. Die ersten Jahre als Werkfeuerwehrmann und ja, bin zu Beginn der Corona-Lage in den öffentlichen Dienst gewechselt. Ich habe das natürlich auch nicht kommen sehen und habe nicht abschätzen können, wie sich das entwickelt. Bin quasi dann direkt im März in Sachsen bei einer Berufsfeuerwehr gestartet und ja, hatte am Anfang natürlich auch Bedenken, dass es ganz schlimm werden würde im Sinne von, ich komme jetzt ganz schnell in den Einsatzdienst und ja, werde da eventuell die LKWs mit den Leichen wie in Bergamo in den Park fahren, damit da Kalk draufgeschüttet wird. Das waren so meine Erwartungen. Ja, und die wurden zum Glück ja nicht, haben sich nicht bestätigt. Ja. Ich weiß nicht, ich kann einmal durch den ganzen, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, genau. Also das heißt, die erste Zeit war für mich eigentlich, es hat sich dann relativ schnell entschärft. Es war dann eigentlich ja, normaler Einsatzdienst. Also ich sollte eigentlich erst in einer Büroverwendung eingesetzt werden und wurde dann aber sehr schnell in den Einsatzdienst ja, beordert. Und dann hat es halt angefangen, dass am Anfang ja gar keine Schutzmaterialien da waren. Dann gab es irgendwelche Masken, die aus der Theaterschneiderei dann Jeansstoff irgendwie als Mund-Nasen-Schutz genäht wurde, wo sich natürlich schon alle Kollegen angeschaut haben und sich gewundert haben, was das jetzt sollte. Wir sind ja auch alle im Atemschutz eigentlich ausgebildet bei der Berufsfeuerwehr und auch mit atomar, biologisch-chemischen Situationen eigentlich schon grundvertraut. Ja. Und ja, das war am Anfang alles sehr kurios, weil wir irgendwie keine Materialien hatten und es wurde in drei Schichten dann Mittag gegessen und es durfte kein Sport gemacht werden und dreimal am Tag wurde dann mit behelfsmäßig hergestellter Essiglösung wurden alle Klinken und Armaturenbretter abgerieben, mit dem Ergebnis, dass nach einem halben Jahr dann alle Armaturenbretter der Fahrzeuge sich ablösten. Und ja, nachts war aufgrund der fehlenden Räumlichkeiten lagen dann wieder 3 und 4 Leute in einer Stube. Und da war dann plötzlich quasi die Ansteckungsgefahr dann auch gar nicht mehr so groß. Und in diesen ersten 1,5 Jahren habe ich tatsächlich auch gar keine schlimmen Ereignisse erlebt. Also weder, dass jetzt jemand groß krank geworden wäre, noch irgendwelche Auswüchse jetzt im direkten Feuerwehrumfeld. Also das hat eigentlich ganz gut die erste Zeit funktioniert. Das war halt surreal und diese dauernden Lockdowns waren natürlich übel. Aber der Wachalltag, der hat halt funktioniert erstmal, ja, in dem eigenen Umfeld.
Ja, jetzt bist du ja hier heute Abend, ich sag mal, wir haben einen Polizisten von Polizisten für Aufklärung. Ich selbst bin Krankenschwester aus dem Bereich der Intensivmedizin. Du als Berufsfeuerwehrmann, das finde ich ganz, ganz spannend. Wir sind ja die drei Berufsgruppen, sage ich mal, die weit vor Corona also sehr eng und sehr vertrauensvoll immer miteinander gearbeitet haben. Also ich sage mal, keine von unserer Berufsgruppe kann ohne die andere. Und das Krankenhaus hat mit der Feuerwehr und mit der Polizei zu tun, genauso wie die Polizei mit der Feuerwehr und der Klinik. Und ihr als Feuerwehr natürlich auch am Einsatzort mit der Polizei und dann im Krankenhaus. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Hast du dann, hast du hier in diesem Zusammenspiel dieser drei Berufsgruppen Ausgrenzung erlebt, wenn du jetzt beispielsweise in eine Klinik gekommen bist, wenn du auf Polizisten getroffen bist am Einsatzort oder auf Rettungsdienst am Einsatzort des Geschehens? Also gab es da Ausgrenzung für dich aufgrund deiner, ja, also deiner Einstellung?
Zu der Zeit, das war ja von 20 bis Mitte 21, war ich in der zweitgrößten Stadt von Sachsen bei der Berufsfeuerwehr. Da habe ich das tatsächlich in der Form nicht erlebt. Also zu dem Zeitpunkt, als es mit diesen Spritzen angefangen hat, das war dann Ende 20, war das ja noch alles freiwillig. Das heißt also, dieses Thema mit den Spritzen war quasi bis zu meinem Wechsel dann hinterher nach Hamburg kein Thema. Ich habe das auch nicht in Erinnerung, dass durch die Polizei, die Kollegen der Polizei oder auch im Krankenhaus, dass es da irgendwie Probleme gegeben hätte. Also alle haben irgendwie dann natürlich irgendwie ihre Masken getragen. Ich habe die auch getragen. Einfach weil ich, ja, nicht weil ich davon überzeugt war tatsächlich, sondern ja, weil ich einfach den Ablauf nicht stören wollte. Ja, das hat sich dann quasi später bei mir dann auch so ein bisschen gewandelt. Aber ich habe in der Zeit keine Ausgrenzung erfahren. Nee, das war eigentlich ein weitgehend normaler Umgang, würde ich sagen. Also manche hatten Angst natürlich. Ich würde auch sagen, das habe ich so öfter so den Eindruck gehabt, dass auch gerade bei den Kollegen der Polizei aufgrund der ja, fehlenden Hintergründe, wie Ansteckung ablaufen oder weiß nicht, wie man sich eigentlich auch schützen kann, wie man das Risiko grundsätzlich ja auch gering halten kann, vielleicht die Kollegen da auch eine größere Anzahl vielleicht auch noch mehr, ja, vielleicht auch in die Angst gebracht worden waren, will ich mal so sagen.
Bist du denn, bist du vernetzt innerhalb deiner Berufsgruppe? Also ich frage nach, ich weiß nicht, ob du davon vielleicht schon gehört hast, es hat sich eine Initiative gegründet, die Feuerwehrgemeinschaft. Deutschlandweit sind hier kritische Feuerwehrmänner zusammengekommen. Bist du da mit eingebunden, wenn ich das fragen darf?
Tatsächlich hatte ich einmal kurz Kontakt. Nein, ich bin jetzt noch nicht aktiv eingebunden. Ich bin mittlerweile ja auch ausgeschieden aus dem Feuerwehrdienst tatsächlich aufgrund der Situation. Kann das auch gerne gleich nochmal kurz noch eben den Bogen quasi zu Ende spannen. Also ich bin quasi, ja, habe mich dann versetzen lassen aus anderen Gründen. Das hatte jetzt hier mit der Corinna-Situation jetzt nichts zu tun. Bin halt nach Hamburg gewechselt und hatte mich da eigentlich sehr drauf gefreut, hätte da auch später noch eine Verwendung bekommen im Bereich des Elbtunnels, weil ich als Ingenieur, als Sicherheitsingenieur für Tunnel auch einige Jahre gearbeitet habe im Ingenieursumfeld und ja, man dort also mehrere Tunnelwachen jetzt in den nächsten Jahren in Betrieb nehmen möchte und ja, bin zur Einarbeitung quasi in eine Wache gekommen, wo der Wachenleiter also 150%ig unterwegs war. Und dort muss ich sagen, da war dann tatsächlich auch das Thema Ausgrenzung. Das kam in Hamburg eigentlich erst. Also ab Mitte 21, beziehungsweise es war später, es war ab August 21 war ich dann in Hamburg. Und dort war also das Thema mit Testen, täglich Testen und Zweitests und im Beisein von anderen und von meinem Wachabteilungsleiter dann dem das auch hinlegen, der war relativ umgänglich, aber der Wachenleiter, der war halt richtig, der war richtig heiß drauf, dass er eine komplett durchgespritzte Wache haben wollte und hat das auch so kommuniziert und war also relativ schnell auch ungehalten mir gegenüber. Teilweise sind Kollegen auch sehr rabiat aufgetreten, also ein Moment, der mir wirklich das, ja, die Nackenhaare hat aufstehen lassen, war im Rahmen eines Kaffeetrinkens, wo wir alle in unserem Aufenthaltsraum saßen. Und ein Kollege kam, die haben relativ viel RTWs, also Rettungswagenbesatzung gestellt, diese Wache. Und ein Kollege kam also in den Aufenthaltsraum und brüllte, also er hat wirklich richtig gebrüllt. Ich zitiere, man sollte allen Ungeimpften auf die Fresse schlagen. Zitat Ende. Und das also von einem Kollegen, der als Stellvertreter von mir, ich muss dazu sagen, ich war quasi in der Einarbeitung als stellvertretender Wachabteilungsleiter, das heißt, ich hatte also, sollte später auch eine Wachabteilung übernehmen, das heißt also für das Personal auch Verantwortung übernehmen. Und dieser Kollege, der dort also so ausgerastet ist, der war ein lang gedienter Feuerwehrkollege, potenziell auch ein Stellvertreter von mir. Ausgebildeter Notfallsanitäter, also durchaus auch schon mit viel Erfahrung. Und das war ein so ein Moment, wo ja, wo es mir schon mulmig wurde, muss ich sagen. Also das war auch nicht direkt gegen mich gerichtet. Das wusste der Kollege, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich ungeimpft war. Aber das war wirklich ein Moment, wo es mich erschaudert hat, weil ich diesen Beruf als Feuerwehrmann immer ja, aus Berufung tun wollte und getan habe. Und ja, sicherlich der Aspekt der Nächstenliebe ein wesentlicher ist. Und ja, das war so konterkariert quasi in dem Moment.
Ach, ja, Jens, du hattest ja gerade erzählt, dass ihr über die Masken euch gewundert habt und darin ausgebildet seid, also in Atemschutz. Kannst du uns dazu noch sagen, also es kennen sich ja unsere Zuhörer nicht so gut aus, kannst du darüber noch mal ganz kurz aufklärend was sagen?
Ja, ich kann insofern was dazu sagen, als dass ja die Schutzmaßnahmen, die letzten 3 Jahre teilweise sehr explizit beworben wurden durch die Politik, dass die eben halt nicht die Aerosole so filtern können, aufhalten können, wie das den Menschen vermittelt wurde. Das heißt, bei der Feuerwehr gibt es zwar auch die Möglichkeit, dass man, da wird quasi grob unterschieden in 2 unterschiedliche Gruppen. Das eine ist quasi der sogenannte umluftunabhängige Atemschutz und der umluftabhängige Atemschutz. So, das heißt, das eine ist quasi ein geschlossenes System, wo ich meine eigene Atemluft bekomme. Das ist so quasi das, was eigentlich jeder kennt. Wenn die Feuerwehr irgendwo in ein Haus reinläuft, wo es brennt, dann hat sie meistens Flaschen auf dem Rücken und daraus atmet sie und ist quasi abgeschlossen. Das heißt, sie trägt die Luft auf dem Rücken und daraus wird sie quasi versorgt. Das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, wie man tatsächlich hätte sicherstellen können, dass man nicht die Luft von anderen atmet. Und das, was ja die meisten Menschen oder eigentlich ja wir alle getragen haben, das war ja nur ein kleiner, ja, war ein kleiner Lappen vor dem Gesicht. Und der eben halt nicht filtern kann, beziehungsweise einfach nicht diese Luft, ja, wäre quasi nur ein Spuckschutz, ne? Weiß nicht, wenn ich so das richtig ausdrücke, da bist du jetzt besser drin im Thema.
Genau.
Mit dem Mund-Nasen-Schutz, den wir tragen mussten. Also der kann halt nichts filtern, vor allem nicht diese Partikel im Verhältnis zu der Filtrierleistung dieser Mund-Nasen-Schutz. Und eigentlich, wenn man es noch weiter denken würde, dann wäre eigentlich das Sicherste gewesen, wenn wir alle in so Marsmännchenanzügen, in so Chemikalien-Schutzanzügen hätten wir rumlaufen müssen. Dann hätten wir unsere Luft auch in unserem Anzug dann drin behalten. Das wäre wahrscheinlich dann das Sicherste gewesen.
Ja. Ja.
Also tatsächlich sind die Schutzmaßnahmen einfach nicht, die sind nicht geeignet. Und das, was jetzt jeder auch tragen muss, vielleicht wolltest du da auch noch mehr hin, das war halt auch ein, unter normalen Arbeitsschutzbedingungen hätte das ja keiner tragen dürfen. Also zumindest nicht ohne entsprechend untersucht und arbeitsmedizinisch als tauglich eingestuft worden zu sein. Und das war halt tatsächlich auch was, was mich sehr irritiert hat, wie man das im breiten Rahmen durchsetzen konnte. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass selbst in meinem engsten Freundes- und Familienkreis da nicht auf mich gehört wurde. Also ich konnte das, egal wie oft ich versucht habe, das zu erklären, das wurde abgetan. Also nach dem Motto, naja, wenn das so hochstudierte Menschen sagen im Fernsehen, dann muss es ja stimmen. Dann hast du wahrscheinlich nicht recht. Und das war schon sehr seltsam, muss ich sagen.
Ja. Also uns bei Ausgegrenzt, lieber Jens, geht es ja darum, also uns gegenseitig und einander zu verstehen und Brücken zu bauen. Und du hast uns so interessante Einblicke gegeben. Du hast so interessante Sachen erzählt, die du erlebt hast. Und auch gerade die Aussage über die Ungeimpften, über die Situation und der Umgang mit den Ungeimpften, was ja wirklich auch jeden eigentlich fassungslos macht, der so etwas hört. Wie siehst du das heute? Und vor allem, lieber Jens, was wünschst du dir für die Zukunft, wie es weitergeht? Und hast du da noch eine Botschaft für uns?
Ja, einmal zu deiner ersten Frage. Der Umgang mit den Ungeimpften ist menschenverachtend gewesen. Natürlich muss man das auch differenzieren. Es gab welche, die sich da sehr gefallen haben, zu gängeln und ihrem vielleicht sadistischen Urtrieb irgendwie nachzukommen. Es gab natürlich auch einige, die sich da zurückgenommen haben oder die auch versucht haben, normal mit uns umzugehen. Die Aufarbeitung hat ja begonnen, indem ihr beispielsweise jetzt hier diesen Podcast auch aufgesetzt habt, für den ich mich sehr bedanken möchte. Das finde ich eine sehr tolle Geschichte zu allen anderen Kanälen. Aber sicherlich ist es so, dass diese Gesamtaufarbeitung, ich merke noch nicht, dass sie wirklich begonnen hat. Also sie beginnt jetzt in unserem Kreis, so wie wir die ganze Zeit auch schon versucht haben zu informieren oder auch demonstriert haben, uns eingebracht haben, in den Diskurs auch zu gehen. Nur das muss auf jeden Fall größer werden. Ich warte da eigentlich seit vielen Monaten drauf, wie wahrscheinlich wir alle. Wann der startet, das weiß ich nicht. Grundsätzlich, ja, wie wird weiter umgegangen? Das ist vielleicht, will ich nicht zu weit ins Detail gehen. Ich bin dann aus eigenem Antrieb ja aus dem Feuerwehrdienst ausgeschieden und habe dann also tatsächlich nochmal Ausgrenzung in der Privatwirtschaft erlebt, wo man also zweimal noch bis Mitte 22 versucht hat, mich dann zu dieser Spritze zu nötigen, obwohl ich also als Mitarbeiter beim TÜV Nord-Konzern als Ingenieur hier in Dortmund, der DMT, nicht unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht gefallen bin. Das heißt also, das hatte, glaube ich, der Lars gerade auch kurz angesprochen. Das heißt, diese Nötigungsgeschichten sind ja noch sehr lange weiter betrieben worden. Ich weiß, dass wir einen relativ großen Krankenstand haben in allen Bereichen. Tja, ich hoffe halt, dass die Einsicht bei allen, gerade bei denen, die die ganzen Regularien so mitgetragen haben, dass die jetzt in den nächsten Wochen wächst, und die Einsicht kommt und wir dann tatsächlich wieder zusammenfinden. Vielleicht ist
Ja.
tatsächlich das gerade dabei, dass der Leidensdruck noch weiter wächst. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir dann auch zusammenfinden werden und dann auch tatsächlich wieder geeint werden und gemeinsam dafür Sorge tragen können, dass es tatsächlich an eine ernstzunehmende Aufarbeitung der letzten Jahre geht. Denn wenn das nicht passiert, dann denke ich, dann wird es eventuell auch nochmal einen erneuten Anlauf geben. Nur das, die Auswirkungen
Absolut.
sind
Was
für alle
mich ja.
Menschen, glaube ich, so gravierend. Entschuldigung, ja?
Ja, nee,
Ja,
entschuldige,
Entschuldigung,
ich hatte
Sabine.
gerade eine Verzögerung hier, also ein kleines technisches Problem. Für mich war gerade eine Pause, wo ich dir eine Frage stellen wollte, aber du hast weitergesprochen. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem. Nein, ich denke, ich will zum Ende kommen. Ich denke, dass die nächsten Monate auf jeden Fall, dass wir da mehr zusammen geführt werden durch die Entwicklung und ja, die vielen Schicksale, die ja irgendwann jetzt auch an einen solchen Grad kommen, dass wir nicht mehr darüber hinweggehen können.
Ja, und sag mal, stell dir vor, dieser ganze Spuk ist beendet. Gäbe es für
Ja.
dich einen Weg zurück in den Feuerwehrdienst? Ich frage, weil also mit der Wahl deines Berufes, das ist ja nicht nur einfach ein Beruf, das ist ja eine Berufung. Bei euch ist ganz wichtig der Zusammenhalt. Also ihr müsst euch aufeinander verlassen. Also ein Feuerwehrmann hängt sein Leben an den Kollegen. Und da ist blindes Vertrauen ja das Allerwichtigste bei so einem Einsatz, genauso wie ein Einsatz zum Beispiel am Unfallort. Ne, das Schaffen von Vertrauen, von Sicherheit, die Menschen aufnehmen und entsprechend versorgen, je nach Situation, wenn sie ansprechbar sind. Und wenn du den Beruf verlassen hast, aufgrund dieser politischen Ereignisse hier in diesem Land, gäbe es für dich einen Weg zurück in diesen Beruf oder hast du komplett abgeschlossen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich, in diesem System, in diesem politischen System stehe ich für diesen Beruf nicht mehr zur Verfügung. Also dass ich in den Beruf zurückkehre als Brandoberinspektor im gehobenen Dienst mit der Personalverantwortung, die dazugehört, erst nach ja, einer Neuordnung dieses politischen Systems. Ich bin auch Beamter auf Probe gewesen. Ich war noch nicht auf Lebenszeit verbeamtet, aber ich bin nun auch in besonderer Art und Weise an Recht und Gesetz gebunden und trage auch als Uniformberuf eine besondere Verantwortung und die kann ich in diesem System tatsächlich nicht leisten. Also ich habe auch davon Abstand genommen, als freiwilliger Feuerwehrmann noch tatsächlich meinen Dienst in der Gesellschaft zu tun. Das ist im Moment für mich tatsächlich nicht Thema.
Also diese Auffassung und diese Entscheidung, die teilen wir beide. Für mich gibt es auch keinen Weg zurück in meinem Beruf, wo so etwas möglich gewesen ist in einem System, wo wir angehalten wurden, aktiv einen Schaden zuzufügen, obwohl ich schon gestehen muss, ich habe großes Heimweh in meinen Beruf auf die Intensivstation, weil auch ich habe mit Leib und Leben, Leib und Verstand und Seele meinen Beruf ausgeübt und kann jetzt quasi gar nicht mehr in diesem System irgendwie noch arbeiten, zumal auch ich überhaupt gar kein Vertrauen mehr habe zu Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die eben hier genau anders agiert haben. Und wie soll das möglich sein, wenn man nicht mehr vertrauensvoll miteinander arbeiten kann und in einem System, wo sowas möglich war, gibt es für mich persönlich auch eben gar keinen Weg zurück. Also die Entscheidung und die Auffassung, die teilen wir beide. Und bei
Ja.
Lars sieht es genauso aus. Ja, das ist schon, das ist ein Wahnsinn, dass also hochqualifizierte, gut ausgebildete Menschen hier in diesen Berufen einfach keinen Fuß mehr fassen, weil die politische Agenda und die politischen Entscheidungen so menschenverachtend durchgesetzt wurden, dass wir unseren Berufen, obwohl wir ja so gebraucht werden, händeringend, den Rücken zukehren. Das ist auch schon sehr, ja, beachtlich.
Also es ist tatsächlich so, dass ich, da sind wir wahrscheinlich, sind wir sehr ähnlich, ohne dass wir uns jetzt persönlich kennen, aber ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer und um mich rum sind so quasi so die Erinnerungen an den Beruf, ja, ob das jetzt die Diensturkunde ist oder weil meine Schulterstücke oder Dienststellenabzeichen, ja, das ist so hier so eine Man Cave Feuerwehrhöhle irgendwie. Ja, aber ja, das ist halt das freue ich mich, dass ich in der Zeit halt meinen Dienst tun konnte. Genau, wer weiß, ich gehe davon aus, dass wir auch eine andere Zeit noch erleben werden, auf jeden Fall. Ich bin da fest von überzeugt, dass es einen Wandel geben wird. Das war, glaube ich, ja auch gerade die Intention deiner vorletzten Frage. Es wird einen Wandel geben. Die Frage ist jetzt halt nur, wie schnell das geht. Das wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Ich meine aber, dass sich sehr langsam da auch was bewegt. Und dann denke ich, dann werden wir auch mit unserer Hingabe zu unseren Berufen sicherlich auch Neues mit aufbauen können. Da bin ich schon von überzeugt, ja.
Ja, vielen Dank. An der Forderung der Aufarbeitung lassen wir nicht locker. Vielen Dank, dass du
Das
dabei gewesen
weiß
bist, dass du angerufen hast, dass du diese ganz interessanten Sachen mit uns geteilt hast, dass wir den Einblick haben durften. Vielen Dank. Also wir wünschen dir alle
ja.
hier aus dem Team vom Herzen alles, alles Gute. Wenn du noch mal Kontakt aufnehmen möchtest zur Feuerwehrgemeinschaft, ich glaube, du kennst den Weg.
Ja.
Ansonsten über Polizisten für Aufklärung e.V. Im Impressum. Und genau, also wir brauchen gute Leute für die Forderung der Aufarbeitung und Menschen, die sich einsetzen. Danke, dass du dabei gewesen bist. Alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank. Schönen Gruß an alle und genau, alles Gute euch. Tschüss.
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Sabrina, wenn ich gerade kurz was zu dem Anrufer sagen darf, dem Kamerad der Feuerwehr. Das sind auch genau die Rückmeldungen, die wir im Verein bekommen. Und im Verein sind ja auch Feuerwehrmänner und Soldaten, Mitglied nicht nur Polizeibeamte und auch Kollegen der Justiz. Und das ist genau der gleiche Punkt, gerade bei denen, die mit Disziplinarmaßnahmen überzogen wurden und die massive Ausgrenzung erlebt haben, bis hin zum ja, Verbot der Führung der Dienstgeschäfte aufgrund verschiedenster Faktoren, können sich fast alle durch die Bank nicht mehr vorstellen, in den Polizeidienst oder in anderen Bereichen sogar, wenn sie es vielleicht könnten, zurückzukehren, weil das Vertrauensverhältnis ist massiv zerstört. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast und der Kamerad der Feuerwehr, gerade jetzt im Bereich der Pflege, Intensivmedizin, Feuerwehr, aber auch Polizei ist es natürlich gerade in Einsatzsituationen noch wichtiger als in anderen Berufsgruppen, gerade auch wenn ich Schichtdienst habe, wenn ich gegebenenfalls auch in Einsatzhundertschaften bin oder im 24-Stunden-Dienst bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus. Und wir verlieren momentan durch diese Politik der letzten 3 Jahre in ganz vielen Berufsgruppen hochqualifizierte Leute. Und das ist auch einer der Vorteile, warum ich mich vielleicht als erster Vorsitzender in viele Bereiche reinversetzen kann, weil ich war ja vor der Polizei, war ich im Rettungsdienst und nach der Polizei war ich Sachgebietsleiter bei der größten oder zweitgrößten, da wird sich gestritten, Berufsfeuerwehr Deutschland, also schon lange vor Corona. Das heißt, ob Rettungsdienst, Polizei oder Feuerwehr, habe ich zumindest gewisse Grunderfahrungen. Und das sind aber die Rückmeldungen, die wir von allen Seiten bekommen, weil das Grundvertrauen ist zerstört. Und man hätte es nicht geglaubt, dass gegebenenfalls der Dienstgruppen Gruppenleiter oder der Wachdienstführer gegeben oder der Inspektionsleiter irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Leuten, die ihr nicht persönlich kennt, mehr glaubt als den eigenen Kollegen und Kolleginnen, die mit den Sorgen zu ihm kommen, die Fragen haben und die auf bestimmte Missstände hinweisen. Und der Kamerad hatte ja gerade das Thema der FFP2-Maske und der FFP1-Masken angesprochen. Also jeder Feuerwehrmann oder auch jeder im Rettungsdienst weiß, gegen was diese Masken schützen oder eben nicht schützen. Genau wie im Krankenhaus und der medizinischen Pflege, bei der Polizei vielleicht noch ein bisschen weniger. Und das ist einfach ein Thema, wenn man das dann ganz offen versucht hat zu thematisieren, war auch da keine Diskussion möglich, was wir vorhin ja schon mal hatten. Weil es war ja von Anfang an, wurden Debattenräume ja gar nicht eröffnet.
Ja, das ist richtig. Also ich bin auch wirklich ganz beeindruckt und begeistert, dass genau unsere Berufsgruppen sich heute hier in diesem Podcast zusammengefunden haben. Das finde ich ganz, ganz spannend. Lieber Björn, Lars, was wünschst du dir? Was hast du uns noch für eine Botschaft mitzuteilen für heute Abend, für die Zukunft?
Ja, ich hoffe, also der Verein und genau wie du, wir stehen ja die ganze Zeit dafür, dass wir versuchen, Brücken zu bauen. Und das haben wir von Anfang an auch kommuniziert, unabhängig davon, wie wir diffamiert oder geframed wurden. Und ich möchte nach wie vor Brücken bauen. Ich möchte nach wie vor in den Dialog gehen. Und ich möchte, weil ich habe keine Menschen ausgegrenzt. Ich habe auch keinen beleidigt, soweit ich weiß. Ich habe auch keinen diffamiert. Und ich hoffe zum einen, dass wir zu einem sachlichen Dialog zurückkehren können, ob auf politischer Ebene oder auf Ebene den sogenannten Bürgerdialog, dass man gegebenenfalls auch mal anfängt, wirklich die letzten 3 Jahre aufzuarbeiten, rechtlich, medial, gesellschaftlich, und dass man gegebenenfalls auch mal die Größe hat, wenn Fehler gemacht wurden, diese Fehler einzuräumen, und dass wir dann wirklich für die Zukunft als Gesellschaft vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen, dass wir die Gräben zuschütten können, dass wir dieses Framing und diese Stigmatisierung von Andersdenkenden überwinden. Denn das ist genau der Punkt, der mich am meisten geschockt hat und wo leider ein Großteil der Zivilgesellschaft versagt hat. Wir müssen nicht in allen Punkten einer Meinung sein. Aber wie man mit Andersdenkenden umgegangen ist die letzten Jahre und vor allem wie schnell das ging und wie schnell man bereit war, diese Menschen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen zu lassen, das hat mich wirklich erschrocken. Und ich hoffe, dass wir die Stärke haben als Gesellschaft, das aufzuarbeiten und auch die demokratischen Kontrollmechanismen zu stärken, die wir brauchen. Weil ich befürchte, dass gegebenenfalls eine Situation, wie wir seit März 2020 hatten, vielleicht auch nochmal wiederkommen könnte. Und dann müssen wir als Gesellschaft stärker, gemeinsam und besser damit umgehen können. Das wäre mein Wunsch.
Ja, sehr schön. Den teile ich zu 100% mit dir. Ja, liebe Zuhörer, dann sind wir heute am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Björn Lars. Es war so schön, dass du heute dabei gewesen bist, dass wir uns hier so gut austauschen konnten. Und wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Ich bin sehr froh und richtig glücklich, dass unsere 3 Berufsgruppen hier heute zusammengekommen sind. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir nächste Woche am Dienstag wieder 20 Uhr live hier bei ausgegrenzt.eu zu hören sind. Und natürlich könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite dann eure Geschichten hinterlassen. Und ich freue mich auf viele Geschichten, auf viele Anrufer in der nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich allen einen schönen Abend, eine gute Zeit, eine schöne Restwoche. Bleibt zuversichtlich, bleibt kraftvoll, bleibt standhaft und natürlich gesund. Und bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Auch dem Team. Ohne die Unterstützung hier aus dem Team wäre das gar nicht möglich, dass wir hier in diesen Austausch kommen. Und ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend und danke für alles.